Zunächst möchte ich auch wieder alle ganz herzlich grüßen. Mit dieser Botschaft, die wir im Liede gehört haben, durften wir uns in diesen Tagen beschäftigen, denn das ist ja eigentlich das Thema auch des ersten Johannesbriefes, dass der Herr Jesus unser Herr und dass er Gott ist. Und dazu wollen wir heute Nachmittag diese bekannten Worte aus dem ersten Johannesbrief, Kapitel 3, lesen. Da schreibt Johannes: Sehet, welch eine Liebe uns der Vater gegeben hat, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Deswegen erkennt uns die Welt nicht, weil sie ihn nicht erkannt hat. Geliebte, jetzt sind wir Kinder Gottes, und es ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen, dass, wenn es offenbar werden wird, wir ihm gleich sein werden, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Und jeder, der diese Hoffnung zu ihm hat, reinigt sich selbst, gleich wie er rein ist. Jeder, der die Sünde tut, tut auch die Gesetzlosigkeit, und die Sünde ist die Gesetzlosigkeit. Und ihr wisset, dass er geoffenbart worden ist, auf dass er unsere Sünden wegnehme. Und Sünde ist nicht in ihm. Jeder, der in ihm bleibt, sündigt nicht. Jeder, der sündigt, hat ihn nicht gesehen, noch ihn erkannt. Kinder, dass niemand euch verführe. Wer die Gerechtigkeit tut, ist gerecht, gleich wie er gerecht ist. Wer die Sünde tut, ist aus dem Teufel. Denn der Teufel sündigt von Anfang. Hierzu ist der Sohn Gottes geoffenbart worden, auf dass er die Werke des Teufels vernichte. Jeder, der aus Gott geboren ist, tut nicht Sünde, denn sein Same bleibt in ihm, und er kann nicht sündigen, weil er aus Gott geboren ist. Hieran sind offenbar die Kinder Gottes und die Kinder des Teufels. Jeder, der nicht Gerechtigkeit tut, ist nicht aus Gott, und wer nicht seinen Bruder liebt. Denn dies ist die Botschaft, die ihr von Anfang gehört habt, dass wir einander lieben sollen. Nicht wie Kain aus dem Bösen war und seinen Bruder ermordete. Und weshalb ermordete er ihn? Weil seine Werke böse waren und die seines Bruders aber gerecht. Soweit zunächst Gottes Wort. Nun, wenn wir über diese Verse, die wir eben gelesen haben, so etwas nachdenken, dann werden wir wahrscheinlich doch bei einigen Aussagen in eine gewisse Schwierigkeit kommen. Und ich sagte schon in diesen Tagen, dass Johannes hier immer ganz klar kompromisslos die göttlichen Wahrheiten vorstellt. Er stellt das immer ganz bewusst gegenüber, um damit irgendeinem Missverständnis entgegenzuwirken. Das war damals notwendig, und das ist heute genauso notwendig. Denn wir sagten, dass dieser Brief damals auch geschrieben wurde, weil es schon sehr starke Einflüsse gegeben hat, von denen, die er hier als Antichristen bezeichnet. Er schreibt in dem vorhergehenden Abschnitt an die Kindlein und erinnert sie, dass es letzte Stunde ist. Und den Beweis der letzten Stunde sieht Johannes in der Tätigkeit der sogenannten Antichristen. Und diese Wirksamkeit der Antichristen bestand darin, dass sie leugneten, dass Jesus der Christus ist. Und dass sie auch den Vater und den Sohn leugneten. Mit anderen Worten, dass sie die Gottheit und die Gottessohnschaft des Herrn Jesus ablehnten. Aber wir haben uns kurz daran erinnert, dass wir damit an die entscheidendsten Fundamente des christlichen Glaubens überhaupt kommen. Und viele sogenannte liberalen Theologen sind sich wahrscheinlich dieser Tatsache gar nicht bewusst, dass sie mit ihren ungöttlichen und antichristlichen Behauptungen letztlich den Glauben zerstören. Denn was bleibt von unserer Glaubensüberzeugung übrig, wenn der Herr Jesus nicht der Sohn Gottes ist? Wir brauchen diese Frage eigentlich gar nicht weiter zu durchdenken. Denn jeder muss sofort zu der Feststellung kommen, dann haben wir gar nichts mehr. Nur noch etwas Moral. Und Moral findet man in jeder Religion. Das sind Grundsätze, die werden mehr oder weniger in jeder Religion gelehrt und vorgestellt. Aber dadurch bekommt man keinen Herzensfrieden, dadurch bekommt man keine Vergebung und dadurch bekommt man auch nicht diese Freude, von der auch Johannes, von der das Neue Testament so oft redet. Und erst recht gibt es auf dem Wege keine wirkliche Heilsgewissheit. Und das ist ein Thema, das auch Johannes hier besonders betont. Im weiteren Verlauf dieses Briefes kommt er darauf zu sprechen, dass es wirklich eine Heilsgewissheit gibt. Und verbunden mit dieser Heilsgewissheit sogar eine Heilssicherheit. Nun, es gibt viele heute, die wohl das eine anerkennen, das andere ablehnen. Aber das ist einfach unlösbar miteinander verbunden. Denn später sagt er in diesem Brief, das habe ich euch geschrieben, damit ihr wisset, dass ihr ewiges Leben habt. Und der Besitz des ewigen Lebens bedeutet Heilsgewissheit. Denn das, was wahr ist in ihm, Kapitel 2, Vers 8, das ewige Leben, das ist wahr in jedem, der eine Wiedergeburt erlebt hat. Und gerade das bezeugt auch der Apostel Johannes hier in diesem verlesenen Abschnitt. Er leitet diese Aussagen mit einem Wort ein, das wir sehr oft, wenn auch mit einer etwas anderen Form, bei Johannes finden. Sehet oder siehe. Ein Hinweis, der letztlich bedeutet, betrachtet das. Sehet, welch eine Liebe uns der Vater gegeben hat, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Nun, ich wies schon gestern Abend darauf hin, dieser Vers bedeutet nicht, seht, wie groß die Liebe Gottes ist, obwohl es diese Aussagen auch im Neuen Testament gibt. Und wir sollten uns mit dieser Frage, wie groß die Liebe Gottes ist, auch immer wieder neu beschäftigen. Denn das ist das Größte, das Gewaltigste, ja eigentlich Unverständlichste für uns Menschen überhaupt. Die Offenbarung der Liebe Gottes in der Gabe des Sohnes Gottes. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, für jeden, dass jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Es gibt keine größere göttliche Offenbarung. Wir dürfen sogar mit Recht sagen, auch in der Gottesgeschichte, um einmal diesen Ausdruck zu gebrauchen. Es gibt nie eine größere Offenbarung im Heilshandeln Gottes, wie die Offenbarung Gottes im Sohne, wie der Weg nach Golgatha. Und diese Offenbarung hat nicht nur eine Bedeutung für uns, sondern wir sollten auch einmal daran denken, dass das, was auf Golgatha geschehen ist, gesehen wurde von den Engeln, nicht nur von uns Menschen, gesehen von den Engeln, aufgenommen in Herrlichkeit. Das alles bezieht sich auf das Geheimnis der Gottseligkeit, Gott geoffenbart im Fleische. Ich denke, wenn wir darüber einmal nachdenken, dann merken wir, die Offenbarung Gottes, die auf dieser Erde, die dort in Jerusalem auf Golgatha stattgefunden hat, hat auch eine ganz gewaltige Bedeutung für den Himmel. Hier ist auch der Himmelswelt, dem Bereich, von dem wir uns keine so rechte Vorstellung machen können, die Liebe Gottes deutlich sichtbar offenbar geworden. Was wir verstehen, ist nur ein Bruchteil. Und ich bin überzeugt, wenn wir einmal in der Ewigkeit sein, wird sich das Blickfeld für diese Einzigartigkeit der göttlichen Offenbarung noch um ein Vielfaches erweitern. Sehet, welch eine Liebe uns der Vater gegeben hat. Also hier geht es nicht um diese Frage, wie groß die Liebe war, die geoffenbart wurde, sondern hier geht es darum, dass Gott uns die Liebe gegeben hat. Und das ist für Johannes der Beweis, dass wir jetzt Kinder Gottes heißen dürfen. Er sieht in dieser Gabe der göttlichen Liebe, von der Paulus, Römer 5, sagt, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen, den überzeugenden Beweis, wir sind jetzt Kinder Gottes. Wir haben die göttliche Natur empfangen und deshalb sind wir Kinder. Warum sind Kinder in einer Familie miteinander verbunden? Weil sie einen Ursprung haben. Das sagt auch der Schreiber des Hebräerbriefs. Denn sowohl der, welcher heiligt, als auch die, welche geheiligt werden, sind alle von einem. Und da kommt ein sehr bedeutungsvolles Wort. Darum schämt er sich nicht, der Herr Jesus, uns seine Brüder zu nennen. Weil wir alle von dem einen sind. Und weil wir alle dieses göttliche Leben haben. Deswegen erkennt uns die Welt nicht, weil sie ihn nicht erkannt hat. Man möchte sagen, das ist eigentlich logisch. Denn wenn man den Herrn Jesus nicht erkannt hat, der die Verkörperung des ewigen Lebens ist und gewesen ist, dann kann man unmöglich die erkennen, die nun durch sein großes Erlösungswerk in den Besitz dieses ewigen Lebens gekommen sind. Für die Welt ist und bleibt das ein Geheimnis. Das kann man aber erleben. Und das sind die wunderbaren Erfahrungswerte, auf die der Apostel Johannes hier hinweist. Es gibt manche Dinge im Leben, die man tatsächlich nicht erklären kann. Es wird sehr schwer sein, gewisse Dinge einfach verständlich zu machen oder zu erklären. Aber man kann sie erleben und man kann sie erfahren. Und dann ist die Sache ganz einfach. Und so ist es auch mit diesen kostbaren Segnungen, die uns geschenkt werden durch den Glauben an den Herrn Jesus. Das ist oft sehr schwer, den Menschen zu erklären, was das ist, was das bedeutet. Aber wenn man es persönlich erlebt hat, und viele können das bestätigen, dann kann man das verstehen. Und dann ist das ganz einfach. Und dann ist das einfach die Freude, die unserem Leben einen ganz neuen Sinn und einen ganz neuen Inhalt gibt. Und wenn es noch solche hier geben soll, die diese Erfahrung noch nicht gemacht haben, dann möchte ich doch alle ganz herzlich bitten, diese bewusste Entscheidung für den Herrn Jesus zu treffen. Das ist, wird ein Schritt sein, den ein Mensch nie bereuen wird, vorausgesetzt, dass es eine echte Entscheidung gewesen ist. Ich habe noch nie einen Menschen getroffen, der eine ganz bewusste Entscheidung für den Herrn getroffen hat, der im späteren Leben gesagt hat, weißt du, ich bedauere, dass ich in meiner Jugend mich für den Herrn Jesus entschieden habe. Im Gegenteil. Ich habe an vielen Krankenlagern gestanden und auch sogar an manchen Sterbenden. Und ich habe diese Aussage sehr oft gehört, wie glücklich bin ich, dass ich diese Entscheidung schon früh getroffen habe. Ob ich sie jetzt noch vollziehen könnte, das ist eine andere Frage. Wir sollten sie darum in der gelegenen Zeit tun. Geliebte, jetzt sind wir Kinder Gottes. Wir werden es nicht nur, wir sind es jetzt. Das ist eigentlich der Nachdruck, den Johannes hier in diese Aussage hineinlegt. Nicht nur wir sind Kinder Gottes, wir sind es jetzt. Jetzt schon in dieser Welt. Und ich möchte noch einmal darauf hinweisen, dass diese Aussage, die wir hier bei Johannes finden, nun wirklich nichts zu tun hat mit dieser Bewegung, die sich Kinder Gottes nannte. Sondern hier geht es um die wirkliche Verbindung und Gemeinschaft, die wir mit Gott, dem Vater, haben dürfen. Es ist auch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Nun, Johannes will natürlich nicht damit sagen, wir werden noch mehr wie Kinder Gottes. Das ist nicht der Sinn hier. Sondern er will sagen, das, was wir jetzt davon verstehen und erfassen, das ist nur ein wenig. Wie die Wirklichkeit aussehen wird, wenn wir völlig umgestaltet ihm gleich sein werden, das wissen wir noch. Aber wir freuen uns schon auf diesen großen Augenblick, denn er sagt, es ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen das. Wenn es offenbar wird, dann werden wir ihn sehen, wie er ist. Nun, Johannes gehörte ja bekanntlich zu den Aposteln, die den Herrn Jesus später sehen durften, wie er ist. Viele haben ihn gesehen, wie er war. Das ist ein Unterschied. Wie er war, das finden wir in den Evangelien. Da war er auf dieser Erde. Da war er ein Mensch unter Menschen, der die Kraft Gottes offenbarte in seinem Leben und in seinem Handeln. Aber wie ist er jetzt? Und als ich ihn sah, so beschreibt später Johannes diesen Augenblick, Offenbarung 1, fiel ich wie tot zu Boden. Da sah er den verherrlichten Christus. Und wir werden ihn einmal sehen, wie er ist. In seiner unbegreiflichen und unvorstellbaren Herrlichkeit. Das ist unsere Erwartung. Hier in diesen wenigen Worten liegt eine wunderbare Beschreibung im Blick auf die Vergangenheit, im Blick auf die Gegenwart und im Blick auf die Zukunft. Und jeder, der diese Hoffnung zu ihm hat, reinigt sich selbst gleich, wie er rein ist. Hier erinnert Johannes an die Notwendigkeit der Heiligung. Jeder, der diese Hoffnung zu ihm hat oder wirklich auf ihn hat, der empfindet das auch als eine Notwendigkeit, sich zu reinigen, damit diese Gemeinschaft mit ihm auch Wirklichkeit ist. Denn wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und wir wandeln in der Finsternis, dann lügen wir. Deshalb ist die Selbstreinigung eine unumgängliche Notwendigkeit auch für unser geistliches Leben. Und wenn wir die Selbstreinigung vernachlässigen, dann hat das Auswirkungen auf die Gemeinschaft. Aber nicht nur auf die Gemeinschaft mit dem Vater und dem Sohne, sondern wohl auch auf die Gemeinschaft untereinander. Viele Probleme, auch hin und her in den Versammlungen, in den Gemeinden, sind auch darauf zurückzuführen, weil die Selbstreinigung und Heiligung fehlt. Jeder, der die Sünde tut, tut auch die Gesetzlosigkeit. Und die Sünde ist die Gesetzlosigkeit. Wir haben hier eine kurze, aber doch sehr bedeutungsvolle Beschreibung, was die Sünde ist. Ich sagte in diesen Tagen, es gibt heute ein sehr falsches Gottesbild. Und es ist notwendig und wichtig, dass wir zu einem wirklichen Gottesbild kommen. Und das ist nur möglich anhand der göttlichen Offenbarung durch das Wort Gottes. Aber man könnte ebenso sagen, es gibt heute auch einen völlig verkehrten Sündenbegriff. Viele Menschen können mit dem Wort Sünde überhaupt nichts mehr anfangen. Oder haben ganz falsche Vorstellungen. Das Wort Sünde ist weitgehend verschwunden oder man hat ihm einen Sinn gegeben, der mit dem ursprünglichen biblischen Sinne überhaupt nichts mehr zu tun hat. Wir sprechen von Verkehrssünder. Aber das hat mit der Sünde noch nichts zu tun. Hier sagt Johannes, was Sünde ist. Sünde ist Gesetzlosigkeit. Gesetzlosigkeit bedeutet aber nicht Gesetzesübertretung. Diese beiden Begriffe werden sehr oft verwechselt. Es gibt auch Erklärungen, wo das so in dem Sinne vorgestellt wird. Einige Übersetzungen bringen sogar an dieser Stelle das Wort Gesetzesübertretung. Aber direkt zunächst hat die Sünde mit der Gesetzesübertretung in dem Sinne noch nichts zu tun. Denn dann wären all die Menschen, die zwischen Adam und Mose gelebt haben, keine Gesetzesübertretung. Denn das Gesetz herrschte von Mose, der Tod herrschte von Adam bis auf Mose, selbst über die, welche nicht gesündigt hatten in der Gleichheit der Übertretung Adam. Damit will Paulus, Römer 5, sagen, die Menschen von Adam bis auf Mose hatten kein Gesetz, kein bestimmtes Gesetz. Und trotzdem waren sie alle Sünder. Und der Beweis, dass sie Sünder waren, liegt darin, dass sie gestorben sind. Denn wenn sie keine Sünder gewesen wären, wären sie nicht gestorben. Paulus zeigt das ganz logisch und überzeugend. Wir sollten bei dem Wort Gesetzlosigkeit nicht nur an die 10 Gebote denken. Denn es gibt auch ein Gesetz, was Gott in den Menschen hineingelegt hat. Ich erinnere an den Römerbrief, wo Paulus diese Fragen sehr deutlich vorstellt. Auch die Heiden, die damals keine Ahnung hatten von den 10 Geboten, waren sich des Gesetzes bewusst. Da gibt es ein in den Menschen hineingelegtes Gesetz. eine Ordnung, eine Regel. Und das meint hier der Apostel Johannes. Das ist die Sünde, dass der Mensch sich über das hinwegsetzt, was er schon schöpfungsmäßig auch hineingelegt hat in jeden Menschen. Die 10 Gebote wurden erst rund 2000 Jahre später gegeben, nachdem der Mensch geschaffen wurde. Aber in dieser Zeit hatte der Mensch doch ein Gesetz, eine von Gott gegebene Regel. Und das haben nicht nur die Leute und die Menschen, die christlich erzogen sind. Das liegt in jedem Menschen, weil es etwas Göttliches ist. Und das ist die Sünde. Sich dagegen auflehnen und das missachten. Und ihr wisset, dass er geoffenbart worden ist, auf dass er unsere Sünden wegnehme. Und Sünde ist nicht in ihm. Johannes zeigt uns hier, das war das Ziel Gottes. Das, was trennen zwischen uns und Gott stand, die Sünde wegzunehmen. Denn solange das Trennende da ist, gibt's keine Gemeinschaft. Das Wort Sünde hat auch vielleicht noch eine andere Bedeutung. Und zwar bedeutet es auch Zielverfehlung. Durch den Ungehorsam hat der Mensch das Ziel verfehlt. Und deshalb kam der Jesus, damit er die Sünde wegnehme. Und das konnte nur der, der keine Sünde hatte. Wir haben uns gestern schon daran erinnert. Es ist unmöglich, die Schuld eines anderen zu übernehmen, wenn man selbst bis über die Ohren verschuldet ist. Meine Lieben, das wäre Torheit. Wenn man selbst nicht weiß, wie man klarkommen soll vor lauter Schuld, sich dann anzubieten, andere Schuld zu übernehmen. In ihm war keine Sünde und er hat unsere Sünden weggenommen. Und dann kommt der Apostel auf jene wunderbaren Ergebnisse zu sprechen. Jeder, der in ihm bleibt, sündigt nicht. Jeder, der sündigt, hat ihn nicht gesehen, noch ihn erkannt. Das ist das, was notwendig ist, in ihm zu bleiben. Und das ist das Bewahrungsmittel auch für unser praktisches Glaubensleben. Und hier kommen jetzt gewisse Schwierigkeiten, wo es dann etwas kritisch wird. Wie kann man das überhaupt verstehen? Jeder, der in ihm bleibt, sündigt nicht. Und jeder, der sündigt, der hat ihn nicht gesehen, noch ihn erkannt. Nun, ich möchte versuchen, das an einem eigentlich sehr einfachen Beispiel etwas verständlich zu machen. Wer sündigt oder jeder, der sündigt, hat ihn nicht gesehen, noch erkannt. Und da möchte ich an einen Mann erinnern, dessen Lebensgeschichte wohl die meisten von uns kennen. Und das ist David. David, ein Mann, der sehr viele Psalmen geschrieben hat, der von den wunderbaren Erfahrungen redet, die er mit seinem Gott gemacht hat. Sein Psalm, wo er die Beziehung und die Verbindung mit seinem Gott in dem Verhältnis des Hirten vorstellt, ist wohl der bekannteste Psalm überhaupt. Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Aber er schreibt auch einen anderen Psalm. Und da sagt er, und ich habe den Herrn stets vor mich gestellt. Und dann beschreibt er, dass er nicht wanken wird, weil der Herr vor ihm steht. Aber schauen wir einmal in sein Leben hinein. Hat David das immer verwirklicht? Gewiss gab es viele Situationen, wo das Wirklichkeit war im Leben eines Davids. Auch als er auf dem Dach seines Hauses saß, als ganz Israel in den Kampf zog und David saß auf dem Dach seines Hauses. Dann setzte sich die Lawine in Bewegung. Wenn David dort den Herrn vor sich gestellt hätte, dann hätte sich diese Lawine nicht in Bewegung gesetzt. Vielleicht kann dieses Erleben aus der Geschichte David eine kleine Hilfe sein. Wer sündigt, hat ihn nicht in dem Moment gesehen. Lebt nicht im Blickkontakt. Da hat sich was dazwischen geschoben. Und das ist das Problem in unserem Leben. Dass oft der Blickkontakt zu ihm fehlt, das bedeutet nicht, dass man immer den Herrn Jesus sehen muss. Jetzt im wörtlichen Sinne des Wortes. Aber dass die Verbindung da ist. Meine Lieben, wenn wir beschäftigt sind, wenn wir in den Aufgaben und Diensten stehen, können wir nicht immer an die Dinge denken, an die heiligen Dinge denken, nicht immer an den Herrn denken. Aber die Verbindung kann da sein. Aber wenn sich da etwas dazwischen schiebt, dann sehen wir ihn nicht mehr. Und dann laufen wir Gefahr zu sündigen und dann kennen wir ihn auch nicht. Dann werden wir fortgezogen von der Lust, so sagt es Jakobus. Und dann sündigen wir. Kinder, dass niemand euch verführe. Hier werden wir gewarnt vor den vielen und mancherlei Versuchungen, die es in dieser Welt gibt. Wer die Gerechtigkeit tut, ist gerecht, gleich wie er gerecht ist. Und jetzt kommt eine Aussage, die uns wahrscheinlich alle so doch etwas erschüttert. Indem er darauf hinweist, wer die Sünde tut, ist aus dem Teufel. Denn der Teufel sündigt von Anfang. Und hierzu ist der Sohn Gottes geoffenbart worden, auf dass er die Werke des Teufels vernichte. Ich möchte besonders darauf hinweisen, dass Johannes immer einer Sache auf den Grund geht. Jetzt nicht nur im Blick auf die Sünde, auch im Blick auf das Leben und all die Vorrechte. Auch da geht er auf den Grund. Und auch hier. Und wo ist der letzte entscheidende Ausgangspunkt für die Sünde überhaupt? Nun, ich sagte es schon einmal in diesen Tagen, der Ausgangspunkt oder die Quelle für die Sünde liegt nicht im Paradies, im Ungehorsam des ersten Menschen, sondern sie liegt noch weiter. Sie liegt in dem Teufel. Da ist die Quelle für diesen Todesfluss. Und das will uns Johannes zeigen. Und er will uns auf diese Weise das deutlich machen, was überhaupt Sünde ist und wo sie ihren Ursprung hat, damit wir auch im praktischen Leben ganz klar unterscheiden können, woher das kommt, was uns vielleicht manchmal Not macht. Das kommt von dem Teufel. Das kommt aus dieser Quelle und nicht aus der Quelle von oben, von unten. Und letztlich hat es den Sinn, auch in unserem Leben, dann diese Klarheit zu schenken. Gott ist immer bemüht, uns einen klaren Blick zu geben. Der Teufel ist nie dazu bemüht, sondern im Gegenteil, er möchte uns immer im Unklaren lassen. Auch im Blick auf all die Dinge in unserem Glaubensleben, die uns vielleicht Not machen, will er uns immer im Unklaren lassen. Klarheit bekommen wir nur durch das Wort Gottes, durch die Offenbarungen Gottes. Und wir wissen, dass die Wahrheit nicht immer angenehm ist. Wir kennen das aus persönlicher Erfahrung. Wie oft hört man das, ja, die Wahrheit darf man da nicht sagen. Warum nicht? Weil man genau weiß, das gibt Schwierigkeiten. Und das ist einfach eine Neigung auch unserer menschlichen Natur, dass wir uns so oft etwas gegen die Wahrheit auflehnen. Und doch brauchen wir die Wahrheit, damit wir die Dinge in unserem Leben ganz klar unterscheiden und damit wir die Dinge sehen, wie sie sind und nicht, wie Johannes im Kapitel 1 sagt, uns letztlich selbst betrügen. Ich sagte ja, das ist immer das Furchtbarste im Leben eines Menschen, wenn er sich selbst betrügt. Es ist schon immer ein Übel, wenn man betrogen wird. Aber sich selbst betrügen? Und Gott möchte uns davor bewahren, dass wir uns nicht selbst betrügen. Jeder, der aus Gott geboren ist, tut nicht Sünde. Denn sein Same bleibt in ihm, und er kann nicht sündigen, weil er aus Gott geboren ist. Auch dieser Vers hat schon manche in Schwierigkeiten gebracht. Und auch hier möchte ich einmal versuchen, einige Gedanken dazu zu sagen. Nun, das, was Johannes hier vorstellt, wäre vielleicht besser zu verstehen, wenn dieser Satz etwas anders lauten würde. Zum Beispiel, das, was aus Gott geboren ist, sündigt nicht. Das würden wir wahrscheinlich alle verstehen. Denn darüber sind wir uns alle im Klaren, was aus Gott kommt, das kann unmöglich sündigen. Das ist göttlich. Das ist das neue Leben. Aber das schreibt Johannes nicht. Johannes schreibt hier nicht, das, was aus Gott geboren ist, sündigt nicht. Er sagt, jeder, der aus Gott geboren ist, sündigt nicht oder tut nicht Sünde. Und wie ist das zu verstehen? Ich möchte hier noch einmal dieses Beispiel vorstellen, auf das ich schon einmal kurz hingewiesen habe. Und zwar das Beispiel einer Veredlung. Einige sind ja wahrscheinlich Fachmann hier und wissen auch, wie das geht. Ich möchte es aber einmal für Laien erklären. Nun, bei einer Veredlung nimmt man einen Wildling und schneidet diesen Wildling in einer bestimmten Höhe ab, radikal ab. Und dann setzt man in diesen Wildling das Edelreis, und wenn es dann anwächst, entwickelt dieses Edelreis die Krone. Und dieser veredelte Baum besteht eigentlich aus zwei Arten. Der alten Art, der Stamm und die Wurzel, und der neuen Art, die Krone. Aber wenn man in eine Baumschule geht und kauft einen Baum, einen veredelten Apfelbaum, dann wird man das nie erleben, dass der Verkäufer uns sagt, ich verkaufe Ihnen jetzt einen Mischbaum. Das gibt's nicht. Der nennt diesen neuen Baum nach der Veredelung. Kommt man in die Baumschule und will einen Koks-Orange-Baum kaufen, dann sagt er, bitte, das ist ein Koks-Orange-Baum. Obwohl vielleicht die Wurzel ein Wildling ist. Vielleicht kann dieses Beispiel uns das verständlich machen. Das neue Leben, was Gott gegeben hat, soll unser Wesen und Sein sein und nicht mehr das Alte. So wie die alte Natur unser Wesen einmal gewesen ist, so soll das neue Leben jetzt unser Wesen sein. Und jeder soll in unserem Leben erkennen, tatsächlich, da ist Neues. Gott spricht nicht von der Mischung. Gott spricht von dem Neuen. Und zurückzukommen auf diese Veredelung, und wenn man einen veredelten Baum entsprechend pflegt, und jeder weiß, was darunter zu verstehen ist, man muss ihn beschneiden und so weiter, dann ist von dem Alten auch so gut wie nichts mehr zu sehen. Auf jeden Fall bringt er keine Früchte. Wenn der veredelte Baum richtig gepflegt wird, bringt er nur gute Früchte und nie alte, falsche Früchte. Und das ist das Ziel Gottes in unserem Leben. Jeder, aus Gott geboren, hat diese Natur bekommen. Und Gott wünscht jetzt, dass diese Natur unser ganzes Leben beherrscht und bestimmt. Und dass in allen Bereichen des Lebens die Frucht oder die Frucht des Geistes sichtbar wird. Und worin diese Frucht besteht, nun, das zeigt uns Paulus ja im Galaterbrief. Wir merken, auch hier ist Johannes sehr kompromisslos. Und wenn es in unserem Leben, in meinem und deinem Leben, zweifellos auch noch andere Früchte gibt, dann ist das nicht natürlich, dann ist das unnatürlich. Und mit unnatürlichen Dingen sollte man sich nie einfach abfinden. Leider gibt es manche Gläubige, die sich damit abfinden. Unnatürliches im Leben der Gläubigen sollte nie als eine Selbstverständlichkeit betrachtet werden, sondern wir sollen es bekennen. Und wir wissen, wenn wir unsere Sünden bekennen, dann ist er treu und gerecht, uns dieselben zu vergeben. Das ist die einfachste Erklärung für das, was Johannes in dem vorhergehenden Abschnitt schreibt. Kindlein, ich schreibe euch, damit ihr nicht sündigt. Das muss das Ziel in unserem Leben sein, damit durch unser Leben und in unserem Leben der Herr verherrlicht und geehrt wird. Und das möge der Herr doch schenken und bewirken bei uns allen, damit wir wieder mehr ein wirkliches Zeugnis seiner großen Gnade und Barmherzigkeit werden.